Mal ganz ohne Beamer, also wenn, dann müsst ihr in eurer Bibel nachschlagen oder Bibelsurfer aufmachen. Zunächst die Verse 1 bis 12. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund und er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und Durst haben nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Jetzt wird es schwieriger. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böses über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Wenn man das in den Evangelien vergleicht, wie die Seligpreisungen dargestellt sind, dann findet man im Lukas-Evangelium im 20. Kapitel eine etwas deftigere Variante der Seligpreisungen. Dort sind sie nämlich vermischt mit Weherufen. Und ich habe die Weherufe jetzt jeweils den entsprechenden Seligpreisungen in dem Text zugeordnet und lese aus Lukas 20. Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Durch weh euch ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Weh euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Weh euch, wenn ihr jetzt lacht, ihr werdet klagen und weinen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohn willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben sie es mit ihren Vätern und Propheten gemacht. Wehe, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Euch aber, die ihr zuhört, sage ich euch, so Lukas, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen und betet für die, die euch beschimpfen. Bei Markus schließen die Seligpreisungen ab mit einem Doppelbild von Salz und Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann es wieder salzig gemacht werden? Es taugt nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten werden. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist wichtig, wenn wir vorher gesungen haben, dein Licht leuchtet, du führst uns aus dem Sturm, sei mein Licht. Das ist nur die erste Hälfte der Botschaft. Die zweite Hälfte ist, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr hört diese Texte sicher nicht zum ersten Mal. Mir scheint es aber ein ganz guter Einstieg nach dem Urlaubszeit zu sein. Und wir sollten einfach nochmal miteinander zur Kenntnis nehmen, als Aufruf für die kommende Zeit, du bist das Licht der Welt. Jeder und jede Einzelne in dem Raum hier. Du bist das Licht der Welt. Dazu bist du berufen. Seid berufen, eine Stadt auf dem Berg zu sein, die nicht verborgen bleiben kann. Und dieses Licht soll vor den Menschen leuchten. Da steht nicht leuchten vor der Gemeinde oder leuchten in der Gemeinde. Da steht leuchten vor den Menschen, wo immer du bist. Am Elisenbrunnen, im Betrieb, im Urlaub, bei der Arbeit, im Zug. Leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die Strategie der Evangelisation, die Jesus uns sagt. Leuchtet vor den Menschen. Sie werden sehen, was ihr tut. Und dann fangen sie an, den Vater zu preisen. Das ist doch mal eine Ansage. Aber was ist denn mit den guten Taten gemeint? Es ist bestimmt nicht die Sammlung von guten Werken, damit wir bei Gott Gnade finden. Jeden Abend den Zähler und dann waren es 10 und dann werde ich schon Gnade finden. Jesus findet man nicht durch gute Werke. Keine Chance. Falls du das immer noch tust, gib's auf. Das bringt nichts. Es führt dich eher weg. Jesus findet man nur durch die Übergabe meines Lebens und die Übergabe der Kontrolle über mein Leben an Jesus. Also die Grundentscheidung, Christ zu sein, ist eine Art Kontrollverlust über mich. Und dieser Kontrollverlust über mein Leben, weil ich die Kontrolle und damit die Herrschaft über mein Leben an Jesus abgegeben habe. Und das ist ein bisschen mehr als so diese Aussage, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Das ist eine Titsch mehr. Das ist Eigentumswechsel. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich habe mich verkauft. Und Jesus hat mich losgekauft durch die Kraft seines Blutes. Warum sage ich das hier so deutlich? Das ist die Ausgangslage, um die Seligpreisungen zu verstehen. So, und mit dieser Ausgangslage möchte ich euch jetzt bitten, an dieses Thema ranzugehen. Die Seligpreisungen sind ein total unbürgerliches Thema. Es sprengt alles Thema von allgemeinem Bürgertum, passt überhaupt nicht rein. Und ich möchte euch jetzt zu einem unkonventionellen Schritt bitten. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass hier im Raum verteilt überall ein paar Stifte liegen und Karten am Fußboden. Ich bitte euch jetzt kurz in Gruppen zu nicht mehr wie 4 Personen. Nicht nur weil wegen Corona-Regeln, sondern überhaupt nicht mehr wie 4 Personen auf diese Zettel zu verteilen. Und ich mache darauf aufmerksam, dass hier in der Ecke auch welche liegen, da und hier vorne in der Ecke. Also im hinteren Bereich müsst ihr wahrscheinlich euch ein bisschen bewegen. Und es gibt eigentlich nur eine Frage in ungefähr 5 Minuten, wo er in den Gruppen austauscht. Was verstehst du unter dem Wort selig?
sollte es, wer noch etwas hat, sollte es einfach hier vorne hinlegen. Legst mir einfach hier drauf oder auf den Fußboden, alles gut. Legst einfach hier unten hin. Ja, ja, so dass ich lesen kann. Selig, glücklich, zufrieden, wohlwollendes Gefühl, ausgeglichen, innerer Friede. Innerer Friede, Steigerung von Glücklichsein, von Gott geliebt, sich freuen. Frieden, Glück, Seele geht's gut, Sterben und Wiederauferstehung, gesegnet im geistlichen Sinn, alles ist okay. Sehr schöne Formulierung. Lieben, Großmut, Barmherzigkeit, Sanftmut, inneren Frieden in einer beneidenswerten Lage. Ein Zustand nach dem Tod, jetzt schon den Himmel auf Erden erleben. Selig sein, frei schweben wie ein Adler, unbeschwert. Selig mehr als zufrieden, mehr als glücklich. Gerettet, frei, immer wieder gerettet. Ja, gut, gesegnet, klar, das sagt das Wort. Glücklich zu preisen, innerer Frieden, geliebt. Gnade. Vielleicht könnt ihr die nachher noch aufnehmen, noch mit im Livestream reinstellen, als Anregungen dazu. Dem am Bibel, in der Bibel verwendeten Wort selig kommt die Formulierung am nächsten: zu beglückwünschen sind die, die. Glücklich zu preisen. Winner of the game, wer war das? Wer hat das geschrieben? Ja, klasse. Ja, das trifft es. Herzlichen Glückwunsch. Zu beglückwünschen, selig. Jetzt wollen wir mal die Einzelnen ein bisschen durchdeklinieren. Was heißt das denn? Also Glückwunsch, wenn du arm bist vor Gott, denn dir gehört das Himmelreich. Der verstorbene katholische Priester von Laurensberg, Wilhelm Janssen, sagte oft, ich zitiere, das Wenige, das du vom Evangelium begriffen hast, ist genug. Aber lebe es. Also es ist nicht nur einfach arm sein oder etwas nicht kapieren, sondern ist das, was du hast. Halte es fest, setz es um, mach es. Und jammer nicht über das, was dir fehlt. Das Wort arm schillert in vielen Farben. Im Kern ist aber durchaus eine Kombination gemeint von materieller Armut und Armut im Geist. Im Kern sind geknickte Menschen gemeint, denen das Leben übel mitgespielt hat. Ich denke an einen psychiatrisch kranken Menschen, der einen ganz elementaren und einfachen Glauben hatte und sich aus Verzweiflung schließlich das Leben nahm. Selig bist du in deiner Armut, denn dir gehört das Himmelreich. Und dann steht da dahinter bei Lukas, doch weh euch ihr Reichen, ihr habt euren Trost schon empfangen, ihr Reichen, die ihr euch überhebt über die Menschen in der Psychiatrie, weil ihr doch ach so klug seid und ach so vernünftig und durchblickt und wisst, was ihr zu tun habt. Ihr Reichen, die ihr euren Reichtum zur Schau tragt. Meine Großmutter mütterlicherseits war wirklich reich. Kann man nicht anders sagen, steinreich. Aber sie weigerte sich mit 80 noch mit dem Taxi zu fahren. Sie fuhr Straßenbahn. Sie hatte eine höllische Angst davor, zu demonstrieren, dass sie reich ist. Also nicht das Reichsein ist das Problem, sondern was ich damit tue und was meine Haltung ist. Oder gucken wir die nächste Seligpreisung an. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ich denke an einen alleinerziehenden Vater, der seine Frau vor über 15 Jahren durch Krebs verloren hat, als das Kind ein Jahr alt war. Er beschreibt, ich zitiere, dieser Vers war für mich kurz nach dem Tod meiner Frau eine Befreiung, weil ich gehört habe, du darfst trauern. Ich habe aber auch gehört, du wirst nicht ewig trauern und dein Trauern wird ein Ende haben. Das hat mich durch die Jahre getragen. Zitat Ende. Und bei Lukas steht der Counterpart, weh euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet klagen und weinen. Da ist nicht einfach gemeint, ich habe eine Gaudi oder ich habe einen Witz gemacht und ich darf nicht mehr lachen. Das ist Quatsch, das ist nicht gemeint. Aber ihr erkennt das vielleicht, diese Grundhaltung, ist alles halb so wild oder Menschen, die Fähigkeit haben, nichts an sich ranzulachen. Das ist immer alles safe. Da gibt es nie ein Problem. Die sind immer am Lächeln. Das bleibt immer an der Oberfläche. Und diese Form des Lachens ist gemeint. Es ist auch das Lachen über das Elend. Das Lachen über die Grausamkeit zwischen Menschen, die ich mir halt im Film angucke, und da kann ich ja drüber lachen, wie klasse das ist, wenn die übereinander herfallen. Dieses Lachen ist gemeint. Das Verlachen der Schöpfung und der Würde des Menschen. Wehe, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Oder das dritte Beispiel, selig, die hungern und Durst haben nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Ja, es ist gut, dass viele kämpfen gegen die globale Erderwärmung, gegen den Terrorismus, gegen die Arbeit im globalen Süden. Es ist auch gut, dass viele kämpfen um Gerechtigkeit in den Betrieben und in Ämtern. Hört euch nochmal im Netz als Vorbild die Rede von Greta vor dem Weltklimarat an. Die geht sowas unter die Haut. Ich zitiere sinngemäß, ich müsste jetzt eigentlich auf der Schule sein. Was erlaubt ihr euch, mir meine Zukunft zu nehmen, dass ich hier stehen muss, um gegen die Erderwärmung zu argumentieren? Vor lauter Großköpfen. Da steht nicht, du wirst Gerechtigkeit bauen. Da steht, die hungern und Durst haben nach Gerechtigkeit, die es nicht aushalten und die kämpfen um Gerechtigkeit. Und das Gegenstück bei Lukas, weh euch, die ihr jetzt satt seid. Auch da ist nicht gemeint, du bist satt und du hast genug zu essen und deswegen wirst du hungern. Das ist Quatsch. Ich sag mal was über meine Altersgruppe. Satt sein hat auch damit zu tun, in gesundem Zustand Pensionär zu sein und nichts mehr zu tun, außer zu reisen und Fernsehen zu gucken. Das ist satt sein in diesem Sinn. Und vielleicht habt ihr auch schon mal gesehen, wie sehr Menschen, die das tun, meiner Altersgruppe dann schrittweise verkommen, weil sie nur noch nichts anderes zu tun haben, als zu warten, dass sie eines Tages sterben. Und bis dahin reisen sie halt. Wohlgemerkt, ich rede von den gesunden Alten. Hat nichts zu tun mit Krankheit. Ganz anderes Thema. Satt sein hat auch damit zu tun, wenn wir nicht wahrhaben wollen, dass wir über alles das reichste Land der Erde sind. Nicht, dass wir es sind, ist das Problem, sondern dass wir es nicht sehen, welcher Reichtum an Gerechtigkeit, an sozialer Ordnung, an Wohlstand, an Schulen unser Land hat. Nicht, dass es uns Gott geschenkt hat, ist das Problem, sondern dass wir auf der Jammerlatte sind und rumjammern, was alles nicht ist, und völlig die Relation verlieren von diesen mickrigen 80 Millionen Deutschen und die in Deutschland wohnen, versus den Milliarden auf der ganzen Welt. Das ist gemeint. Dazu gehört aber auch: selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, die Widerständler in Belarus. Ja, euch gehört das Himmelreich. Ja, die ihr in Hongkong jetzt noch auf die Straße geht. Euch gehört das Himmelreich. Und es kommt noch stärker. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Ja, wer Verantwortung für etwas Größeres übernimmt, der kann und muss damit rechnen, dass Leute Böses über ihn reden. Das gilt eigentlich für jede Führungskraft, die konsequent christliche Werte im betrieblichen Kontext umsetzt. Wer immer im Sinne Jesu Verantwortung für etwas und für andere übernimmt, muss damit rechnen, dass hinter seinem Rücken üble Nachrede stattfindet. Und was sind wir am Schimpfen darüber, wenn das passt? Hier steht: selig bist du, freu dich und juble, denn im Himmel wird große Freude sein, ihr habt euren Job gemacht. Und bei Lukas steht dann: wehe, wenn alle Menschen euch loben. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Kennt ihr dieses Gefühl? Also mir geht das schon mal so, wenn Menschen mit mir zu tun haben, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sehen in mir nur den Professor und weiß ich, was all ich gemacht habe. Da zieht sich in mir alles zusammen. Ich habe das Gefühl, die gehört zu der Gruppe, die loben erstmal. Die wissen überhaupt nicht, mit wem sie es zu tun haben. Ja, die nehmen die Etikette, er muss gelobt werden. Ah! Wehe euch, wenn euch alle Menschen loben, wenn mir das passiert. Wenn ich aus dieser nicht rauskomme. Dass man nur noch meinen Titel sieht und nicht mehr, wer ich eigentlich bin oder was ich bin, vor allem, was ich auch nicht bin. Und dann gibt es einige Seligpreisungen bei Markus noch, die komme ich jetzt noch drauf, die bei Lukas nicht stehen. Ich habe lange überlegt, warum die bei Lukas nicht stehen, und ich glaube, sie stehen bei Lukas deswegen nicht, weil Lukas dann abschließt mit diesem massiven Wunsch: liebe deine Feinde. Er macht ja dieses abschließende Programm. Und wenn man nochmal überlegt, was soll das eigentlich heißen, wie mache ich das, liebe deine Feinde, dann hat das zu tun mit Barmherzigkeit, mit Sanftmütigkeit, mit Frieden und mit reinem Herzen. Aber bevor ich da nochmal drauf eingehe, dieses Kerngebot, was in den Seligpreisungen ist, liebe deine Feinde, ist ja so schwer rüberzubringen. Ne? Und was soll das eigentlich heißen? Sorry für die, die den Witz schon kennen, aber ich hoffe, einige kennen ihn nicht. Kommt ein Ehepaar zum Psychiater und hat ein Eheproblem und erste Session. Und in der Session kommt raus: na gut, also es gibt gute und schlechte Zeiten. Und Liebe ist auch Wille zur Einheit. Und wenn du euch jetzt liebt, dann müsst ihr euch entscheiden, dass ihr euch liebt. Und dann gibt es dürre Zeiten und dann wird er schon wieder besser. Ich gehe nach Hause, komme nach 6 Wochen wieder, sagt, hat überhaupt nichts genützt. Alles schlimmer wie vorher. Dann sagt er, ja gut, da müssen wir die religiöse Karte ziehen. Also dann geht es nur über Jesus. Nehmt euch einfach Jesus in die Mitte, dritte Person, und sprecht dieses Gebet. Jesus, du und ich sind eine Einheit. Übrigens ein gutes Gebet. Der andere sagt das auch wieder. Für alle Ehepaare in der Krise, wenn noch nicht probiert, super. Ne? Jesus, du und ich sind eine Einheit, nicht wir sollen sein, sind. Ne? Auf jeden Fall, die machen das, gehen nach Hause und nach 6 Wochen alles nichts genützt, schlimmer wie vor. Und dann sagt er ihnen, es tut mir leid, ich weiß es keinen anderen Rat mehr, liebe deinen Feind. Und ich glaube, das ist die Stelle, an der viele Ehe geschieden werden, anstelle, dass endlich die Ernsthaftigkeit des Evangeliums anfängt. Und die Verheißung Gottes in Anspruch zu nehmen, dass darauf eine Verheißung liegt. Liebe deine Feinde. Selig sind die Barmherzigen. Glücklich wirst du genannt werden, wenn du darauf verzichten kannst, Recht zu behalten. Wie schwer ist das oft in Beziehungen? Selig bist du, wenn jemand ein Auto zusammengefahren hat und du bist so barmherzig, dass du deinem Unfallgegner das Verhalten verzeihen kannst und ihn nicht anschimpfst. Selig bist du, wenn dein Gegner offensichtlich sich unmöglich verhält und du in deinen Gedanken barmherzig fühlst, denkst und handelst. Und das zweite, selig sind die Friedensstiftenden. Ich denke an eine Beraterkollegin, die vorzugsweise in betriebliche Situationen geschickt wird, wo Streit ist. Ihr ganzes Herz brennt, Streit zu schlichten, ohne zu verschleiern. Zum Beispiel in Intensivstationen nach Covid, wo sich Ärzte und Pflegekräfte übereinander herfallen und Streit ist. Vielen, vielen Krankenhäusern nach dieser ganzen Wahnsinnszeit. Menschen zusammenbringen, die die Schnauze voll voneinander haben, Frieden stiften. Das ist Friedensarbeit. Und diese Form von Friedensarbeit ist gerade jetzt in der Nach-Corona-Phase ein echter Job an vielen Stellen. Weil wir haben so viel Streit unterdrückt in dieser disziplinierten Phase, dass das an vielen Stellen aufbricht und wir merken das an sehr vielen Stellen. Und schließlich selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das gilt auch andersherum. Wer Gott schaut, dessen Herz wird gereinigt, wie in einem glühenden Ofen. Herzlichen Glückwunsch, selig bist du, wenn du erfahren darfst, dass Gott dir ein reines Herz geschenkt hast. Was ist so ein untrüglicher Indikator für ein reines Herz? Ich kenne einen Menschen, der hatte die Eigenschaft, in einen Raum zu gehen, und der war noch kaum drin und sagte, ich gehe hier wieder raus, hier riecht es nicht nach Jesus, ich gehe. Wieso du gehst? Hier stimmt was nicht. Ganz tiefes, reines Herz. Sowas habe ich nicht. Ich muss erst analysieren und gucken, was ist da los, und vielleicht ist das nicht der richtige Ort. Ja, aber dieses Geschenk des reinen Herzens ist für mich immer ein sehr mühsamer Weg. Das kann aber auch sein, dass du es einfach geschenkt hast. Du hast es. Und eher ist es der Punkt, sich zu exponieren mit dem Herzen, denn zu sagen, ich komme in einen Raum, oh, hier riecht es nicht nach Jesus, hier gehe ich wieder raus, ist eine Nummer. Kann üble Nachrede zur Folge haben. So, das ist ein kleiner Auszug aus dem unbürgerlichen Programm Jesu und ein riesiges Übungsfeld. Die Seligpreisungen gibt es aber auch in der Offenbarung des Johannes. Und zum Abschluss möchte ich euch daraus nicht alle, ein paar noch vorlesen, weil sie nochmal einen größeren Zusammenhang gibt, was diese Seligpreisungen bedeutet. Da heißt es einmal in Offenbarung 1, Vers 3, selig, wer vorliest und wer die Worte der Weissagung hört, also die biblischen Worte, und was darin geschrieben wird, denn die Zeit ist nahe. Also glücklich bist du schon, wenn du dich durch deine intensive Beschäftigung mit der Bibel Gott näherst, weil du einfach in der Zeit näher bei Gott bist. Oder Offenbarung 14, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Denn der Geist spricht, sie sollen ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Dazu muss ich nicht sagen, das ist die Geschichte, die wir eingangs in diesem Gottesdienst gehört haben. Ja, ihre Werke folgen ihnen nach. Oder in Offenbarung 19, selig sind die zum Hochzeitslamm des Lammes geladen sind. Selig, die Hochzeit mit dem Lamm haben. Und ich verbinde das mit der letzten Seligpreisung und sage da gleich noch was dazu. Selig, welche ihre Gewänder waschen, Klammer auf, im Blut des Lammes, dann werden sie nämlich weiß. Also im roten Blut des Lammes die Gewänder waschen. Meinen eigenen Dreck macht weiße Gewänder. Damit sie ein Anrecht bekommen auf das Holz des Lebens, das ist der Baum des Lebens, der in der Ewigkeit blüht und am Kreuz angefangen hat und durch die Tore der Stadt, der ewigen Stadt, eingehen können. Und da ist diese ewige Hochzeit mit dem Lamm. Warum habe ich diese Seligpreisungen ergänzt? Weil sie sind wichtig. Das ist das, was wir im Evangelium finden, die das Handwerkszeug ist, um einzumünden in diesen Strom hin zur Ewigkeit auf der einen Seite und diesen Strom auch schon herzuholen in das Hier und Heute, das Ewigkeit hier und heute beginnt. Die Seligpreisungen sind Merkmale eines konsequenten christlichen Lebens. Und es ist unser tiefer Glaube, dass mit dem Tod, mit unserem Tod, auch mit dem Tod geliebter Menschen nicht alles zu Ende ist, sondern dass wir, wenn wir einfach im Namen Jesu in diesen Weg gehen, wir uns ausruhen dürfen von den Mühen, die unser Leben begleitet hat. Unangenehmerweise erst dann. Wir wachsen aber jetzt schon hinein mit all dem, was wir hier an Gedanken haben, in diese kommende Welt, weil die ist jetzt schon anteilhaft da, schmerzhaft in Bruchstücken. Und ich möchte zum Abschluss beten mit einem Gebet, das sich an ein Lied anlehnt, was wir vorher gesungen haben. Herr, öffne mir die Augen. Herr, öffne mir das Herz. Herr, ich will dich sehen. Amen. So, was machen wir jetzt damit? Ich mache jetzt einen Versuch des Konkretwerdens. Wir machen jetzt nochmal eine Minute Stille, nicht länger. Und überleg dir, ob du dir eine bestimmte Seligpreisung vornehmen willst für die nächsten 4 Wochen. Reicht. Empfehlung, etwas vorzunehmen, nicht was das Unmögliche ist, wo ich merke, da hat Gott in meinem Leben irgendwie eine Tür geöffnet, dass mir das leicht fällt. Also nimm dir das Leichte vor, nicht das Schwierige. Eine kleine Erfahrungsreise. Und die Einladung ist, dass vielleicht 2, 3 oder 4 diesen Entschluss, welche Seligpreisung ihr jetzt nehmt, jetzt fast in der nächsten Minute, dann kurz vorkommt, ihn hier sagt, ganz kurz, mit einer kleinen Nebenverpflichtung, ich lege die Schwelle hoch, ihr kommt in 4 Wochen wieder und erzählt dann im Gottesdienst, was ihr damit erlebt habt. Also ziemlich anspruchsvoll, aber vielleicht finden sich 2, 3, die das tun. 1 Minute Stille. Welche Seligpreisung ist die, die du für die nächsten 4 Wochen vornehmen willst, kannst, darfst, gilt natürlich für jeden. Und die zweite, hör mal rein, ob du jetzt gleich danach kurz vorkommst und diesen Entschluss mitteilst. Kurze Bemerkung ins Netz. Wenn ihr das tun wollt im Netz, dann schreibt es einfach in die E-Mail an die Gemeinde, dass ihr den Entschluss gefasst habt, einfach damit die Kommunikation auch da geht. Danke. Dann frage ich mal in den Raum, wer möchte seinen Entschluss mitteilen? Bitte schön.
Ja, ich bin der Überzeugung, für mich ist Hörmann,
ja,
dass meine Maxime ist, die wichtigste für mich, dass man sanftmütig ist und von daher auch nicht neigt zu den Extremen wie Gewalt oder Unterdrückung. Und das, finde ich, ist so mit das höchste Gut, was ich so erkenne. Für mich.
Dankeschön. Dazu eine Anmerkung. Du hast die Seligpreisung genommen, die in Markus auch noch steht, die habe ich auch vorgelesen, über die habe ich nicht gepredigt. Also dieser kleine Satz, der gehört noch zur Predigt. Ehrlich gesagt ist mir das erst aufgefallen, dass ich die vergessen habe, als ich heute hier die Predigt kontrolliert habe. Also vielen Dank. So, und in 4 Wochen, einfach mal gespannt, was du in 4 Wochen erzählst, welche Erfahrungen du damit gemacht hast.
Ich finde das eine super Herausforderung, zu versuchen, meine Feinde zu lieben. Und da bin ich mega gespannt, was passiert. Mit Gottes Hilfe. Ja, das ist jetzt keine Seligpreisung in dem Sinn, aber das ist so dieses, was mir so sehr auf dem Herzen liegt einfach. So, ja, okay?
Ja, okay. Also ich mache dir nochmal Mut, geh den Weg, aber es gilt so bei so schwierigen Themen immer das Prinzip, weniger ist mehr. Schnapp dir eine, ganz konkret. Eine Seligpreisung, ne? Ja. Und die wirklich real und nicht alle auf einmal, das kann nicht klappen.
Ich habe mir die Seligpreisung vorgenommen. Selig sind die Barmherzigen. Ich bin Lehrerin und ich kann ganz gut urteilen. Aber barmherzig zu sein gegenüber den Schülern, auch gegenüber denjenigen, die nicht wollen, fällt mir schwer. Und das ist für mich echt eine Herausforderung, auch weil ich weiß, ich muss hier in 4 Wochen stehen und was erzählen, ob mir das gelungen ist oder ob ich da nichts berichten kann.
Ja, auch da ist wichtig, weil das ist jetzt wirklich Hardcore-Business, was du da dir vorgenommen hast. Wenn du in 4 Wochen hier stehst und du sagst, ich habe nichts hinbekommen, dann ist das vielleicht noch wertvoller, wie wenn du hier mit einem großen Bericht stehst. Ja, sicher. Ja, ich sage das deswegen. Das ist jetzt ein konkretes, öffentliches, ich nehme mir das vor. Und wenn, was ich nicht glaube, ja, ich glaube, du wirst Erlebnisse und Wunder haben. Aber wenn das passiert, dann ist es der Punkt, wo Gemeinschaft unter Christen beginnt. Weil dann ist der Zeitpunkt, jetzt lass uns mal zu zweit und zu dritt zusammensetzen. Und dann macht man nochmal eine Woche und hilft sich. Aber das ist entscheidend, dieses Tor zur Veränderung geht immer nach innen auf, nur bei mir. Am Ende des Tages muss ich es alleine machen. Ja? Bitteschön. Ja. Okay. Ich wiederhole gerade nochmal, weil du jetzt ohne Mikrofon geredet hast. Also ich sehe das als persönliche Herausforderung an Gott, dass er etwas tut und dass dadurch etwas in meinem Leben geschieht. Ja, das gilt für uns alle. Nur, das nützt alles nichts, dass Gott das will. Wenn wir nicht wollen, das ist eine zweiseitige Angelegenheit. Er macht die Tür auf. Der Engpass ist nicht Gott. Der Engpass bin ich. Mich darauf einzulassen. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Hör rein, welche Seligpreisung dich berührt, wo du das Gefühl hast, da hat Gott schon was getan. Ich habe das mit dem reinen Herzen gesagt. Also wo du merkst, da ist dir was geschenkt. Bei dir hat man das gesehen, das sanftmütig. Da ist schon was in deinem Leben passiert. Also ich zumindest habe gespürt, das hast du dir schon vorgenommen. Ja, da lebt schon was in dir. Da ist schon ein Geschenk, was stattgefunden hat. Ja, aber an dieser Entscheidung, ich packe das jetzt an, sehr konkret und für eine begrenzte Zeit. Und dann teilen wir das miteinander. Das ist das, wo wirklich Welten sich bewegen. Bitteschön.
Ja, mir schlägt da die ganze Zeit das Herz, deswegen dieses reinen Herzens. Da habe ich so gemerkt, so, ich wünsche mir das, tatsächlich für die nächsten 4 Wochen dieses Spüren. Wie ist die Atmosphäre? Wie ist die Atmosphäre im Internet? Wie ist die Atmosphäre da, wo ich bin? Und diese Verheißung, dann Gott zu schauen, wie genial ist das denn? Und das wünsche ich mir. Und das würd ich gerne aufmerksamer sein, welche Atmosphäre wo ist und ob sich da Gott wohlfühlt.
Danke dir. Wir kennen uns ja ein bisschen und ganz ehrlich gesagt habe ich von dir das schon öfter erlebt in den letzten Jahren, dass ich gedachte, da kommt jemand mit reinem Herzen. Wollte ich dir einfach zusprechen. Das war doch ein guter Schlusspunkt. Amen. Und dann übergebe ich wieder an dich.